Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es ist jetzt bestätigt, seit 6 Uhr fließt tatsächlich wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Aber natürlich, das war relativ klar, nicht so viel wie eigentlich vorgesehen. Und deshalb werden weiteren Forderungen laut, die Bundesregierung müsse noch mehr tun, um die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen vor den Folgen der Gaskrise, vor allen Dingen im kommenden Winter, zu schützen. Also, was da immer diskutiert wird, neben anderen Dingen, entweder Teile der Gasrechnung übernehmen oder aber die Gaspreise deckeln, was am Ende aufs Gleiche hinausläuft. Denn wenn tatsächlich Gasunternehmen an Endverbraucher das Gas billiger verkaufen, als sie es einkaufen, dann muss ja die Differenz auch jemand übernehmen. Ob diese Anspruchshaltung der Politik gegenüber wirklich angemessen ist, darüber sprechen wir jetzt mit Jörg Sommer. Er ist Schriftsteller, hat zusammen mit seiner Frau über 160 erfolgreiche Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Er ist aber neben ganz vielen anderen Aufgaben, unter anderem auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung und Mitherausgeber des Jahrbuchs Ökologie. Schönen guten Morgen, Herr Sommer.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Fangen wir mal tagesaktuell an. Wenn jetzt wirklich wieder Gas fließt durch Nord Stream 1, glauben Sie, dass das auch wieder dazu führt, dass viele Menschen sagen, okay, dann dusche ich jetzt wieder wärmer und denke über den Winter gar nicht mehr so viel nach?
Oh, das glaube ich tatsächlich eher nicht. Wir Deutschen sind ja von der Mentalität her überwiegend Menschen, die doch ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Ist ja nun hinreichend erforscht. Und die Sorge vor dem Winter besteht ja aus zwei Elementen. Erstens wissen wir, dass es schwierig wird im Winter. Zweitens wissen wir aber nicht, wie schwierig es wird. Und wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt und man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dann macht das natürlich auch ein Stück weit Angst. Ich glaube, diese Angst ist nach wie vor da. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle entspannt sind, nur weil heute Morgen wieder Gas fließt.
Aber wenn Sie das Stichwort Angst erwähnen, Angst kann ja was sehr Lähmendes haben. Ist es diese Lähmung, die dazu führt, dass alle auf den Staat schauen und sagen, der muss was machen, oder steckt da für Sie mehr dahinter?
Ja, Angst kann sehr unterschiedliche Dinge bewirken bei Menschen. Wie Sie gerade sagten, Lähmung ist eine Möglichkeit. Lähmung ist dann aber eher etwas, wo man dann sitzt und nicht weiß, was man tun soll und einfach abwartet. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man sich Schuldige sucht oder Akteure, die verantwortlich sind für die Situation oder die verantwortlich dafür gemacht werden, diese Situation zu verbessern. Das ist der Ruf nach dem Staat. Angst kann aber natürlich etwas anderes auch auslösen, und das ist ein Stück weit auch miteinander gemeinsam etwas zu versuchen, zu bewältigen, also Solidarität. Und dieser letzte Teil kommt mir tatsächlich gerade in unserer Gesellschaft etwas zu kurz. Wir glauben tatsächlich, dass unser Wirtschaftsminister Robert Habeck irgendwie diese Probleme für uns lösen könnte. Und da muss man bei aller Liebe sagen, das kann er nicht.
Aber diese Erwartungshaltung dem Staat gegenüber, die es ja oft gibt, nicht nur in Krisen, da sieht man es vielleicht deutlicher. Ist das für Sie, also jetzt stelle ich mal eine Schuldfrage, also ist das für Sie vielleicht tatsächlich Schuld der Parteien, die uns alle daran gewöhnt haben, weil sie immer Habeck gar nicht so sehr, aber weil sie ansonsten immer so tun, als könnten sie alle Probleme lösen? Oder ist das Schuld der Wähler der Parteien, weil die das grundsätzlich so wollen?
So wahnsinnig gerne, ich habe 4 Kinder erzogen, so wahnsinnig gerne diskutiere ich nie über Schuldfragen, weil die meistens im Chaos enden. Aber wenn wir über Verantwortung sprechen, dann müssen wir natürlich einsehen, Parteien sind immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Politiker müssen gewählt werden, wollen gewählt werden und schauen deshalb natürlich sehr genau, was der Wähler und die Wählerin hören wollen und neigen dazu, das zu sagen. Ich würde da tatsächlich die Verantwortung nicht nur den Parteien in die Schuhe schieben, die immer dazu neigen, insbesondere in Vorwahlkampfzeiten alles Mögliche zu versprechen, sondern die Verantwortung haben wir schon als Gesamtgesellschaft. Und es ist ja schon so, dass wir in Deutschland einen Sozialstaat haben, das meine ich jetzt durchaus positiv, der sich auch um die Schwachen und um die Schwächsten kümmert. Das ist auch eine sehr gute Sache, unterscheidet uns ja auch sehr fundamental von manch einer anderen Gesellschaft. Aber das bedeutet nicht Vollkaskoversicherung. Das bedeutet nicht, der Staat ist für alles zuständig, auch dafür denen unter uns, denen es gut geht, zu garantieren, dass es ihnen in Zukunft noch besser geht.
Die Deutsche Umweltstiftung, deren Vorstandsvorsitzender Sie sind, das ist die größte und älteste Bürgerstiftung Deutschlands. Und Ihr Motto lautet seit 1982 Hoffnung durch Handeln. Wie könnte denn dieses Handeln im Zusammenhang mit der Gaskrise aussehen? Also natürlich eben nicht in der Politik, sondern bei uns allen.
Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir dieses Mal ein bisschen vernünftiger damit umgehen als mit der letzten Krise, die ja sehr vergleichbar war. Die Corona-Krise war ja auch eine Krise im Zeitlupentempo, eine Krise mit Ansage, die nicht über Nacht über uns hereingebrochen ist, sondern sich ja lange entwickelt hat. Und was haben wir Deutschen im Großen und Ganzen gemacht? Wir haben vom Staat erwartet, dass er uns unterstützt, und wir haben selbst gehandelt, indem wir Toilettenpapier gehortet haben. Und
das war aber vielleicht jetzt nicht so klug, das muss man doch im Nachhinein auch mal sagen. Vielleicht nicht das
ja,
ideale Beispiel.
Ja, das ist genau das Beispiel. Im Nachhinein nicht so klug. Wir haben es aber getan. Und sobald das erste Toilettenpapier wieder im Handel war, haben wir es wieder aus den Regalen rausgekauft. Das ist diese Reaktion, individuell für sich persönlich oder für die eigene Familie für Sicherheit zu sorgen und ansonsten zu erwarten, dass der Staat den Rest regelt. Wenn wir das jetzt widerlegen auf diese Krise mit Ansage im kommenden Winter, dann ist die typische Reaktion, und leider Gottes erleben wir sie gerade auch wieder, dass der Markt leer gekauft wird, diesmal nicht mit Toilettenpapier, sondern was Heizlüfter angeht. Sie kriegen kaum noch einen. Also die Idee sozusagen, mit 2, 3 Heizlüftern sich dann irgendwie doch durch diese Wärmesituation schlängeln zu können, ganz individuell, wäre wieder die typische Lösung, wird zum Teil auch von einigen Menschen praktiziert. Ich glaube aber, das wird nicht reichen und es sollte es auch nicht. Wir werden jetzt gemeinsam darüber sprechen müssen, wie wir durch den nächsten Winter kommen. Und da müssen wir auch wirklich auch auf der Ebene von Kommunen zum Beispiel tatsächlich Maßnahmen ergreifen, die möglicherweise Einschränkungen bedeuten. Und umso wichtiger ist, dass wir über diese Maßnahmen auch gemeinsam sprechen und nicht immer nur nach dem Lösungsmodell 1, der Staat soll es richten, suchen, oder Lösungsmodell 2, ich besorge für mich ganz persönlich eine individuelle Nischenlösung.
Aber da fällt mir der Deutsche Sportbund ein, der gerade davor gewarnt hat, im Winter Sporthallen nicht mehr zu heizen, weil das eine große Bedrohung für den Laiensport war. Ich glaube, wir beide lassen mal die Diskussion darüber, dass einem durch Bewegung warm werden kann. Was ich daran eher interessant finde, ist, dass doch jetzt jeder Bereich auf sich selber guckt und sagt, wir müssen alle sparen, aber bei mir geht's einfach nicht.
Ja, das ist natürlich auch, sind wir ehrlich, nehmen wir uns an, fassen wir uns an die eigene Nase, da neigen wir natürlich alle selbst dazu. Wir finden alle einen guten Grund dafür zu sagen, naja, ich muss aber, weil ich zum Beispiel Homeoffice habe, ich muss natürlich es bei mir zu Hause warm haben, denn sonst kann ich nicht ordentlich arbeiten. Das ist genau das, eine Grundhaltung der Menschen und die ist auch völlig normal. Diese Grundhaltungen aber miteinander auszutarieren und zu schauen, wo müssen wir jetzt wirklich Prioritäten setzen? Ist es die Wirtschaft? Wenn ja, welche Teile der Wirtschaft? Sind es die privaten Räumlichkeiten? Oder ist es das Bildungssystem? Sind es die Schulen? Also wollen wir zu Hause weiter bei 30 Grad in der Wohnung sitzen und die Kinder sollen in der Schule frieren? Wir werden im kommenden Winter möglicherweise mit Mangel rechnen müssen. Das bedeutet aber, auch über Mangel muss man gemeinsam sprechen, wie man ihn verteilt. Und das passiert mir gerade tatsächlich zu wenig. Ich erlebe in vielen Kommunen, dass die Verwaltungen sich kluge Gedanken darüber machen, wie sie selbst in der Verwaltung sparen können, wie sie möglicherweise Dinge auffangen können. Ich kenne Kommunen, die jetzt schon darüber nachdenken, wie sie Wärmestuben einrichten für jene, die wirklich gar keine Heizmöglichkeit mehr haben. Da passiert viel, aber es passiert wieder sehr individuell und tatsächlich auf, zum Beispiel dort auf der Verwaltungsebene. Andere diskutieren das nur für sich, in der Familie suchen sich Lösungen. Ich glaube, dass wir tatsächlich flächendeckend miteinander darüber jetzt, auch vor dem Hintergrund der Corona-Erfahrung, miteinander reden müssen. Wir haben während der Corona-Pandemie viel zu wenig Maßnahmen miteinander besprochen und das führte ja zu sehr vielen Verwerfungen und führte ja auch zu Querdenker und anderen Bewegungen, die im Übrigen ja alle nicht verschwunden sind. Die sind da und ich sehe die schon wieder im nächsten Winter auf der Straße.
Darf ich mal naiv werden an dieser Stelle? Um 17 Minuten nach 7 an einem Donnerstag, weil Sie das jetzt erwähnt haben mit den Wärmestuben, die von Kommunen eingerichtet werden können. Im weitesten Sinne ist das ja auch schon wieder Staat. Ich meine, Kommune ist auch eine öffentliche Einrichtung. Wie wäre denn der Gedanke, dass jemand, der zum Beispiel das Glück hat, dass er gar nicht mit Gas heizt, gibt ja auch noch andere Methoden, oder dass er doch genug Geld hat und eine extrem effektive Heizung, dass das noch leistbar ist, mit Gas zu heizen diesen Winter, dass der zu Freunden oder Bekannten, die wissen, die haben enorme Probleme, sagt, dann kannst du zumindest nachmittags auch mal bei mir Buch lesen oder Fernsehen gucken. Immer im Schlaf mit Decke, das hält mal aus, aber tagsüber kannst du dich auch bei mir aufwärmen. Das wäre eigentlich auch eine Idee.
Das wäre auch eine Idee und die ist ja nun gar nicht so wahnsinnig untypisch. Also wir haben das ja bei Corona auch durchaus erlebt, dass Nachbarn füreinander eingekauft haben, dass man nach den Kindern geschaut hat, wenn jemand in Quarantäne war. Also da ist schon sehr viel passiert, aber sehr individuell, sehr spontan. Wenn wir einige Generationen zurückgehen, vielleicht die Alten unter uns mal fragen, die haben da durchaus noch Erlebnisse. Früher gab es zum Beispiel diese sogenannten Nähstuben. Da hat man, eben weil Heizen sehr teuer war, sich an einem Abend bei dem einen in der guten Stube getroffen, miteinander genäht. Da wurde beheizt. Manchmal hat sogar jeder ein Scheit Holz mitgebracht. Am nächsten Abend hat man sich wieder bei einem anderen zu Hause getroffen. Also Menschen können durchaus auch in Mangelsituationen, in Krisensituationen miteinander solidarisch die Probleme bewältigen. Sie müssen es aber tun und das haben wir so ein bisschen verlernt, miteinander über solche Dinge zu sprechen, ohne immer nur unsere eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Das ist schwierig, aber ich glaube, wir müssen es als Gesamtgesellschaft auch wieder lernen, weil sonst die nächste Krise kommt bestimmt. Und wenn wir Krisen immer nur entweder individuell lösen wollen oder auf den Staat schauen, wird das auf Dauer unsere Gesellschaft nicht zusammenhalten.
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Umweltstiftung, Schriftsteller und wirklich umtriebige Bürger, Jörg Sommer im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Kassel.